Ja, das ist echt super. Also wenn ihr gestern da wart, werdet ihr gesehen haben, was das für eine Vielfalt hier bei diesem Kreativmarkt hatte. Oder bei unserem. Ja, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich kann mir echt extrem gut vorstellen, dass nächstes Wochenende am Samstag wieder einfach eine besondere Veranstaltung hier sein wird. Und ja, ich möchte euch nochmal herzlich dazu einladen. Markus hat es schon gesagt. Heute geht es um Gastfreundschaft. Wie geht es dir, wenn du Gäste eingeladen hast? Ich habe mir eine Frage gestellt und die stelle ich mir immer wieder, wenn wir Gäste haben. Ich stelle mir die Frage, warum putzt man eigentlich das Haus, bevor die Gäste kommen und nicht danach? Habt ihr euch die Frage auch schon mal gestellt? Ja, eigentlich ein bisschen komisch, ne? Also danach, sie kommen sowieso mit den Schuhen rein. Es wäre viel, viel sinnvoller, das danach zu machen. Und ich kenne auch kaum Leute, die zu uns nach Hause kommen, in die Ecken schauen und gucken, ob es da wirklich ordentlich ist. Oder den weißen Handschuh anziehen und über dem Türrahmen rübergehen, ob es da auch noch staubig ist, ob ich das ordentlich gemacht habe. Kenne ich nicht. Wenn ihr so seid, sagt mir vorher Bescheid, dann ist das kein Problem. Aber man macht sich so viel Stress, ja? Das Essen muss perfekt sein. Und vielleicht denkst du sogar, du musst jemanden beeindrucken, der zu dir zu Besuch kommt, ja? Aber ich stelle mir immer die Frage, macht es wirklich Sinn? Macht das, ist das das, was Gastfreundschaft ausmacht, dass wir uns anstrengen? Oder dass es viel, viel anstrengender sein müsste, als es überhaupt sein sollte? Es geht uns ja nicht darum, nur dem Gast eine schöne Zeit zu haben, es geht ja auch darum, dass wir uns entspannen können und uns von unserer besten Seite zeigen können. Aber häufig ist Gastfreundschaft so anstrengend, wenn du nicht vielleicht so der Typ bist, zu sagen, ist mir völlig alles egal, Hauptsache viele Leute in meinem Haus. Und wir wollen heute darüber reden, was Gastfreundschaft ausmacht und wie wichtig Gott Gastfreundschaft ist. Ich finde, Carlotta hat das mit diesem Bibelvers aus dem Hebräerbrief ganz toll eingeleitet, weil es so eine verborgene Perspektive an dieser Stelle zeigt, wenn der Schreiber des Hebräerbriefs die Gemeinde auffordert, vergesst nicht, gastfreundschaftlich oder Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben viele von euch Engel bei sich aufgenommen. Eine Kultur, also in einem Land oder einer Gesellschaft, kann man unter anderem an ihrem Umgang mit Gästen einschätzen. Gastfreundschaft ist, wenn es zur Kultur gehört, ist nicht immer freiwillig, sondern es gehört dann eher zum guten Ton und Anstand dazu. Vielleicht habt ihr es schon mal festgestellt, wenn ihr im Urlaub seid, ein bisschen südlicher als Deutschland, dann ist es undenkbar, einen Gast abzulehnen, ja? Oder nichts zu essen und zu trinken anzubieten, selbst wenn für die eigene Familie ganz wenig da ist. Das Wichtigste ist, dass es dem Gast gut geht. Das Wichtigste ist, Freundlichkeit, Freundschaft zu zeigen, Höflichkeit und Ehrerbietung auszudrücken. Ich kann mich gut daran erinnern, an einigen Reisen, ähnliche Reisen wie die Reise, die wir im nächsten Jahr zu Judith und Louis machen. Wir haben damals vor einigen Jahren unsere Missionsarbeit in Sambia besucht und wir hatten an einem Tag ein besonderes Privileg, in verschiedene Haushalte, in kleinen Gruppen eingeteilt oder eingeladen zu werden. Und wir saßen dort auf dem Boden in so einer kleinen Hütte und der Eindruck war der, dass die Leute dort, die uns eingeladen hatten, wir als Europäer, ein irres Gefühl der Wertschätzung uns gegenüber bringen wollten, indem sie etwas zu essen, ein bisschen Fleisch und ein bisschen Gemüse für uns angeboten haben und dann mit uns ins Gespräch kamen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich eine Reise vor wenigen Jahren nach Mexiko gemacht habe und als die Gastgeber gemerkt haben, wie gerne ich dieses Essen esse, sie versucht haben, mir jeden Tag eine neue Spezialität hinzustellen, nur um zu zeigen, wie können wir Wertschätzung ausdrücken. Und letztlich ist das was ganz Besonderes in vielen anderen Kulturen, die sagen, durch diese Gastfreundschaft wollen wir Liebe und Nähe ausdrücken. Und in diesem Kontext, in dieser Art, Gastfreundschaft zu üben, spielt der Großteil des Alten Testamentes, aber auch des Neuen Testamentes. Gastfreundschaft ist eine absolute Selbstverständlichkeit und eigentlich braucht es für die Menschen dort keine besondere Aufforderung, gastfrei zu sein, sondern erst als es sich erweitert, als das Christentum sich ausbreitet, an dieser Stelle kommen auch die Aufforderungen im Neuen Testament zur Gastfreundschaft. In der Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, geht es um eine ganz besondere Art der Gastfreundschaft. Und insofern besonders, weil weder der Gast sich eingeladen hat oder der Gast, die Gastgeberin selber zu sich eingeladen hat oder dass sie zufällig aufeinandertreffen, sondern Gott ist derjenige, der die Planung für diese Zusammenkunft sowohl für den Gast als auch für die Gastgeberin geplant hat und sie herausfordert. Ich möchte mit euch in diesen Text, in diese Geschichte eintauchen und wir treffen auf einen alten Bekannten, auf Elia. Wenn ihr regelmäßig in die CGM kommt, wart ihr vielleicht in der Predigtreihe im Frühjahr hier in der Gemeinde. Wir haben uns mit dem Propheten Elia beschäftigt, wir haben ihn etwas kennengelernt, wir haben gehört, wie er mit seiner Kraft umgeht, wie er in Konfrontationen kommt und wie er dort reagiert, wie er Gottes Stimme hört und Wunder durch ihn geschehen. Aber letztlich haben wir auch gehört, wie er scheitert und auch in seinen Kräften so herausgefordert wird, dass er letztlich depressiv wird und ja, viel von diesem Besonderen und Kraftvollen einfach verliert. Aber in der Begebenheit von heute, da kommt Elia gerade aus einem ziemlichen Extrem. Er hat von Gott den Auftrag bekommen, zum König zu gehen und ihm ein Gerichtswort weiterzugeben, ihm zu sagen, so wie du dein Leben lebst, funktioniert das nicht. So führst du das Volk in die Irre und als Strafe wird es jetzt längere Zeit nicht mehr regnen. Es soll so lange nicht mehr regnen, bis ich, der Prophet, den nächsten Regen ankündigen werde. Und diese Ankündigung, dieser Auftrag war eben die Reaktion auf den Götzendienst des Königs, der sich ganz von Gott abgewandt hatte. Und das ganze Volk musste wegen seiner Taten als König dann leiden. Der König wurde sauer, weil er Elia kannte. Er wusste, dass das, was er sagt, wirklich passiert. Und so musste Elia fliehen und er versteckt sich in der Wüste vor der Strafe des Königs. Und tatsächlich, es regnet nicht mehr. Das ganze Land ist Dürre, die Ernten fallen aus und die Flüsse trocknen langsam aus. Und jetzt findet sich Elia an einem sehr, sehr kargen Ort wieder. Es wächst um ihn herum nichts Essbares und er ist ganz alleine. Aber Gott offenbart ihm seinen Plan für seine Versorgung und das passiert auf eine übernatürliche Art und Weise. Gott wird sozusagen der direkte Gastgeber für Elia. Er versorgt ihn. Er spricht zu Elia, dass ein Rabe ihm jeden Tag sein Essen bringen wird und er seinen Durst durch den Fluss stillen soll. Und für Elia ist es ein ganz besonderer Moment, Gast Gottes zu sein. Er weiß, Gott vergisst mich nicht. Gott sieht mich. Auch wenn Menschen hinter mir her sind, auch wenn ich quasi ganz an den Rand gedrängt werde, Gott ist da und er versorgt mich, er vergisst mich nicht. Selbst in dieser herausfordernden Lage, wo der König ihn suchen lässt, wo er ihn für seine Ankündigung bestrafen soll, sieht Gott Elia hier und er versorgt ihn. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Begebenheit, so nach den ersten Tagen, wo man sagt, wird Gott das wirklich machen, wo er vielleicht auf diesen Raben wartet und dann merkt, ja, Gott hält sein Wort. Elia wird jeden Tag versorgt, dass sein Vertrauen in Gott, in seine Versorgung immer mehr gestärkt wird. Und er denkt sich, wenn Gott mich in dieser ausweglosen Situation mit Essen und Trinken versorgen kann, wenn er auf mich achtet, wenn er mich sieht, was soll Gott überhaupt aufhalten? Und ich glaube, dass für Elia diese Erfahrung super wichtig ist, Gast zu sein bei Gott, dem Gastgeber. Und dass er dann dafür sorgt, dass genau diese Begebenheit als Zeugnis auch in der Geschichte seiner Versorgung festgehalten wird, damit jeder, der davon liest oder davon hört, wie wir heute, weiß, Gott ist nichts unmöglich. Gott ist nichts unmöglich. Er sieht die Verfolgten, er sieht die Vergessenen und er versorgt sie. Und diese Situation, in der Elia sich befindet, geht eine ganze Weile gut, bis die Dürre allerdings auch diesen Fluss austrocknet und Elia wieder in eine existenzbedrohende Situation gebracht wird. Und das finde ich irgendwie spannend und auch so ein bisschen verrückt, wenn man ja denkt, oh krass, vielleicht habe ich diese Herausforderung jetzt geschafft. Gott hat mich so ein Stückchen durchgetragen, er versorgt mich. Und wenige Zeit später findet Elia sich wieder und denkt so, ey krass, ich bin eigentlich wieder am Anfang. Ich habe nichts. Wie will Gott mich versorgen? Wie will Gott dich versorgen? Es sieht fast so aus, als würden Gott dem Gastgeber die Ressourcen ausgehen. Und da hört Elia wieder Gottes Stimme, die ihn zur nächsten Lösung schickt, die ihm sagt, es geht einen nächsten Schritt weiter. Aber es ist nicht nur einfach eine einfache Verbesserung seiner Situation, sondern er wird wieder in eine Herausforderung geschickt als Lösung für sein Überleben. Das Problem ist nur, dass die Lösung, die ich euch gleich vorlesen werde, die Gott Elia sagt, eigentlich sich anhört wie eine absolut unrealistische Lösung, wie etwas, was gar nicht funktioniert. Ich lese euch das mal vor aus dem 1. Könige Buch, Kapitel 17, Vers 9. Da spricht Gott zu Elia. Er sagt, steh auf und geh nach Zapat in die Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Elia ist das gewohnt, dass Gott zu ihm spricht und er macht sich auf den Weg. Er gehorcht ihm. Aber ich kann mir vorstellen, dass in dieser Situation Elia sich absolut unwohl gefühlt hat. Er weiß nämlich, dass eine Witwe, und wir befinden uns immer noch in Zeiten der Hungersnot, absolut keine Kapazität hat, noch irgendjemand anders zu versorgen oder gar zu bewirten. Und jetzt muss er auch noch über diesen kulturellen Schatten springen, dass er einfach von einer Frau versorgt werden soll, ohne derjenige zu sein, der als Mann die Aufgabe des Versorgers hatte, irgendetwas mitzubringen, da zu sein. Und Gott sagt ihm, er soll von ihr verlangen, erst ihn zu versorgen und sich selber zurückzustecken. Was hier also passiert, ist, dass Gott Elia nimmt und ihn einfach bei einer anderen Person einlädt. Und jetzt auf eine Art, die für ihn persönlich vielleicht viel zu schwer ist. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, das anzunehmen. Aber er weiß, Gott versorgt mich. So wie er mich mit dem Raben versorgt hat, wird er auch in dieser Situation eine Lösung finden. Aber jetzt gibt es gleichzeitig eine unglaublich große Herausforderung für die Gastgeberin, die nämlich in super ärmlichen Verhältnissen lebte. Sie hatte nicht nur ihren Mann verloren und mit dem Tod ihres Mannes auch den ganzen Besitz häufig an männliche Verwandten verloren, der ging dann über. So konnte sie sich kulturell kaum versorgen in der Zeit, wo sie war. Es gab keine Jobs, es gab keine gesellschaftliche Stellung von verwitweten Frauen. Und so war die Aussicht alles andere als rosig. Und jetzt lebt sie quasi schon per Definition aufgrund ihres Statuses als Witwe am absoluten Existenzminimum. Und gerade dieser Frau, zu der Gott Elia einlädt, geht es absolut nicht gut. Ich lese euch das mal vor, wie es im 1. Buch Könige beschrieben wird. Also machte sich Elia auf und er ging nach Zapat. Als er an den Toren der Stadt ankam, da sah er eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Und als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach, und bring mir doch bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zuzubereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Ein letztes Essen, bevor diese Frau mit ihrem Sohn verhungert. Das bedeutet, dass sie auch schon in den letzten Wochen und Monaten dass die Essen super dürftig waren, dass sie kaum was hatten. Und sie werden viel zu Gott geschrien haben und zu sagen, Gott, wie versorgst du uns? Wie kommen wir endlich an den Punkt? Und sie brauchte unglaublich viel Geduld. Geduld, die vielleicht jetzt schon aufgebraucht war, weil sie gesagt hat, ich gebe auf. Diese Herausforderung, das ist viel zu schwer für mich. Und jetzt soll ich noch jemanden einladen? Das funktioniert nicht. Und so treffen jetzt zwei Menschen aufeinander, denen Gott so richtig was zumutet. Elia fordert die Witwe im Namen Gottes heraus, etwas zu geben, was eigentlich unmöglich ist. Aber mit dieser Herausforderung gibt er ihr auch eine Aussicht, wenn sie dem Glauben schenkt. Ich möchte euch jetzt nochmal weiterlesen und achtet doch mal auf diese Herausforderung, die Elia der Witwe stellt, nachdem sie ihm gesagt hat, das, was ich habe, reicht für mich und meinen Sohn nur noch zum Sterben. Elia sagte zu der Frau, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe zuerst mir einen kleinen Laib Brot und bring ihn heraus. Und dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Was Elia hier macht, ist, er verspricht dieser Frau eine übernatürliche Versorgung. Sein Glaube ist durch die Versorgung am Bach gestärkt. Er weiß, dass Gott es tun kann. Er weiß, dass Gott quasi aus dem Nichts uns versorgen möchte. Aber für die Witwe ist es letztlich ein Schritt, der ihre ganzen ursprünglichen Pläne zunichte macht. Von ihr wird jetzt Vertrauen und Glaube verlangt. Sie soll tatsächlich das Letzte, was sie hat, geben, damit sie danach keinen Hunger und keinen Mangel mehr leiden muss. Das Verrückte ist, sie lässt sich auf diese Aufforderung ein. Sie wird zu einer Gastgeberin im Vertrauen, dass Gott sie mit dem versorgt, was sie braucht. Dass er sie nicht bloßstellt, sondern dass er sie versorgt. Und mich fasziniert, wie wichtig Gott diese Gastgeberrolle ist. Er hätte ja auch einfach Elia zu einem anderen Ort mit einer Quelle bringen können und ihn dort weiter durch den Raben versorgt. Aber er wählt eben diese Beziehung, dass nicht nur Elia von Gottes Versorgung profitiert, sondern auch die Frau und ihr Sohn. Dass durch diese Rolle der Gastgeberschaft eine Tür geöffnet wird, wo sie ihr Leben und das Leben ihres Sohnes retten kann. Sie lässt sich auf die Herausforderung, aber auch auf das Versprechen ein, dass Gott sie versorgen will, weit über das, was sie gegeben hat, hinaus. Eine andere Art der Herausforderung, aber ebenso existenziell ist ja die, der Jesus am Kreuz begegnet. Er wird von seinem Vater herausgefordert, nicht den einfachen Weg zu gehen, sondern für sie ans Kreuz zu gehen, für uns ans Kreuz zu gehen. Und er spricht mit seinen Jüngern oft über das Festmahl, was eines Tages im Himmel sein wird, bei dem Gott selbst der Gastgeber sein wird. Aber was muss er tun, um das vorzubereiten? Dieses Fest mit den schönsten Dingen, am schönsten Ort, ohne Krankheit, Schmerz und Trauer feiern zu können, um Gastgeber zu werden, um das möglich zu machen, damit wir das erleben, muss Jesus durch eine krasse Herausforderung, ein fast unmögliches, eine unmögliche Tat gehen. Er muss diesen Weg gehen, den der Vater ihm vorbereitet hat. Und so wird er für die Not und für die Herausforderung und die Schuld von anderen, für die Schuld von mir und von dir, zum Tod verurteilt und er muss unsägliches Leid erleiden. Und so wird ihm sprichwörtlich ein Kelch gereicht, der den tiefsten Schmerz beinhaltet. Aber er kennt die Verheißung. Er weiß das Versprechen, dass er den Sieg erhält, wenn er das annimmt. Aber er weiß auch, dass diese Herausforderung ihn alles kosten wird. Aber Jesus nimmt an und er wird im Schmerz erhöht und er bezahlt am Kreuz alles, damit wir durch ihn unsere weitere Versorgung bekommen. Kommen wir noch einmal zurück zu Elia und zu der Witwe. Die Witwe lässt sich auf das Wort von Elia ein. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte und sie, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Gott stellt sich zu dem Wort von Elia und die Witwe kommt mit ihrem Sohn durch die Hungersnot. Es kommt in der Geschichte noch so ein weiterer ziemlich krasser Twist, weil ihr Sohn am Ende aus einem ganz anderen Grund stirbt, aber Gott greift wieder durch Elia ein und schenkt ihm ein neues Leben. Mit dieser Geschichte wird Gott geehrt. Mit dieser Geschichte von Gastfreundschaft wird Gott verherrlicht, weil sich Elia und die Witwe auf Gottes Herausforderung, Gast oder Gastgeber zu sein, einließen. Und aus diesem gemeinsamen Erleben entsteht auch eine Beziehung von Elia und der Witwe. Das ist keine romantische Beziehung, sondern ein Band, das fest war, weil sie gemeinsam auf Gott vertraut hatten, weil sie gemeinsam Gott erlebt hatten und das zu ihrem Fundament wurde. Ich möchte euch heute jetzt zum Ende der Predigt herausfordern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob das so Gastfreundschaft so in deiner ganz natürlichen DNA liegt und du sagst, ah Mensch, wofür komme ich eigentlich hier heute in den Gottesdienst, um herausgefordert zu werden? Oder vielleicht denkst du, gehörst du zu den Typen, die sagen, oh, ey, es ist alles viel zu viel. Es strengt mich so an. ich versuche nur noch gerade selber so über die Runden zu kommen. Ich kann es mir nicht mal vorstellen, irgendwo ein Gast zu sein, weil das viel zu anstrengend ist. Es überfordert mich. Wir sind ja eingestiegen mit diesem Gedanken, den wir manchmal haben, was man alles machen muss, was alles zu erledigen ist. Und man sagt einfach, ja, ich spaß mir dann lieber. Aber vielleicht fordert Gott dich zu einer Sache heraus. Vielleicht fordert er dich heraus, dich neu darauf einzulassen, durch Gastfreundschaft oder auch Gast zu sein, an Guest Who's Coming to Dinner teilzunehmen, einfach neue Beziehungen zu bauen, dich durch ihn versorgen zu lassen, wie er andere Menschen vielleicht benutzt. Vielleicht fordert er dich heraus, selbst Gast zu sein, dich beschenken zu lassen, ja, dich darauf einzulassen, dass jemand anders dir etwas Gutes tun möchte und du dadurch durch eine andere Person auch von Gott gesehen wirst. Vielleicht fordert Gott dich als Gastgeber heraus, auch wenn es dich etwas kostet. Aber wir wissen aus dieser Geschichte von Elia, dass er auch für dich etwas im Blick hat, auch wenn du es vielleicht nicht mehr für möglich hältst. Ich möchte beten. Hier ist die Geschichte von Elia und dieser Witwe ist so eine ganz besondere, weil es irgendwie deutlich macht, dass wo die beiden aufeinandertreffen und dadurch einer krassen Herausforderung begegnen, du derjenige bist, der diese Gastfreundschaft letztlich zu einer Beziehung segnet und du selbst verherrlicht wirst. Und du weißt, wie es uns mit diesem ganzen Thema geht. Du weißt, ob es uns einfach fällt oder schwer, wo wir Kraft brauchen. Und ich bete, dass du uns herausforderst und uns zeigst, wo hier dieses für Gastfreundschaft, die zu Beziehungen, zu Freundschaften wird, die uns festhalten, wo wir einen Schritt gehen, um uns einzuladen oder selber unser Haus zu öffnen. Wir beten, dass gerade diese Beziehungen gestärkt werden und du verherrlicht wirst. Amen.